Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel mit Birgit Kolkmann.
Herzlich willkommen zu unserer politischen Wochendiskussion. Der Wortwechsel schließt sich nahtlos an den der letzten Woche. Der Ukraine-Konflikt ist weiter nicht gelöst. Nach intensiver Diplomatie schien er zunächst etwas entschärft, aber nun sind die Drohgebärden wieder laut. Die russischen Truppen haben zwar die Grenze nicht überschritten, aber in der Ostukraine gibt es Scharmützel, gegenseitige Angriffe und Vorwürfe. Und die Gefahr eines heißen Krieges scheint nicht gebannt. US-Präsident Biden geht davon aus, dass in den nächsten Tagen eine russische Invasion in die Ukraine erfolgt. Und befindet sich der gesamte Westen nicht längst in einem hybriden Krieg mit Russland, den Moskau im Wesentlichen dirigiert? Darüber diskutieren wir heute mit diesen Gästen. Richarda Formuszewicz, die Expertin für Außenpolitik am Polnischen Institut für internationale Angelegenheiten in Warschau. Markus Keim, bei der Stiftung Wissenschaft und Politik leitet er die Forschungsgruppe Sicherheitspolitik. Oberst AD Ralf Thiele, der Präsident des Netzwerks Eurodefense Deutschland. Er hat in hohen Positionen beim NATO-Oberbefehlshaber im Verteidigungsministerium und bei der Bundeswehr strategisch geplant, ist jetzt freier Berater in Sicherheitsfragen. Und Brigitta Triebel, die Osteuropa-Historikerin, die das Auslandsbüro der Konrad-Adenauer-Stiftung in Charkiw leitet, der zweitgrößten Stadt der Ukraine, nur 40 Kilometer entfernt von der Grenze zu Russland. Schön, dass Sie alle dabei sind. Frau Triebel, fangen wir mit Ihnen an. Am Mittwoch blieb ja die befürchtete Invasion der russischen Truppen in die Ukraine aus. Ist aber der Druck überhaupt nicht raus und die Kriegsgefahr nach wie vor real? Wie sieht es 40 Kilometer von der Grenze in der Ostukraine aus?
Ja, die Stimmung ist sehr, sehr angespannt. Die Menschen hatten doch gehofft nach den Meldungen am Dienstag, dass es einen ersten Truppenabzug geben soll von russischer Seite, dass das vielleicht doch ein Zeichen der Deeskalation ist, obwohl viele Ukrainer und Ukrainerinnen, mit denen ich gesprochen hatte, von Anfang an skeptisch waren. Aber gerade die Meldungen seit gestern, also der intensive Beschuss an der Kontaktlinie im Donbass, hat die Menschen erst recht wieder beunruhigt. Auch wenn ich sagen muss, nach wie vor, die Menschen auch im Osten des Landes reagieren sehr ruhig, abwartend. Also man merkt fast eine gewisse Resilienz gegen auch diese hybride Kriegsführung, in der wir uns ja schon mittendrin befinden.
Ralf Thiele, als früherer Oberst- und Militärexperte, wenn Sie hören, morgen ist eine neue Übung angesetzt, die Präsident Putin selber leiten wird, mit Nuklearwaffen am Start. Beunruhigt Sie das?
Grundsätzlich ja, konkret eher nicht, mit Blick auf das Thema Krieg, das ja eben immer wieder angesprochen wird. Das Thema hybrider Krieg ist etwas, wo man ständig mit seinen Instrumenten der Machtausübung spielt und im Grunde den anderen mürbe machen will. Das heißt, es gibt nicht diesen Endpunkt, sondern ein kontinuierliches Einwirken auf das Gegenüber. Das macht Russland ja nicht nur mit der Ukraine, sondern auch mit vielen anderen Staaten im Osten Europas. Und von daher denke ich, es ist einfach ein weiterer schlechter Tag.
Richarda Formuszewicz, sind Sie aus polnischer Sicht sehr beunruhigt angesichts der aktuellen Situation?
Das ist jetzt eine Entwicklung, mit der wir schon länger zu tun haben, dass man in Russland eine wachsende Repressivität nach innen und wachsende Aggressivität nach außen beobachten kann. Und das ist etwas, womit sich der Westen beschäftigen muss und worauf die Antwort gesucht werden muss.
Markus Keim, US-Präsident Biden hat gestern gesagt, er rechne mit einer Invasion Russlands in die Ukraine in den nächsten Tagen. Ist das auch ein Versuch vielleicht, auf einem anderen Weg Putin zu stoppen, oder ist dieses ganz real?
Ich glaube, das ist ganz real. Wir haben ja die Aussage des russischen Präsidenten von, ich glaube, gestern, dass die Antworten der USA auf die russischen Vorschläge zur Neugestaltung der europäischen Sicherheitsordnung unzufriedenstellend gewesen seien und man sich jetzt, und ich glaube, da zitiere ich halbwegs korrekt, militärisch-technische Maßnahmen vorbehalte. Was sich hinter diesem merkwürdig anmutenden Ausdruck verbirgt, darüber können wir nur mutmaßen. Aber ich glaube, wir sind gut beraten, den russischen Präsidenten beim Wort zu nehmen, dass die Zeit der Diplomatie, die Zeit der Deeskalation erst einmal vorbei sein wird. Und dass der Punkt gekommen ist, wo die Entscheidung getroffen ist, militärische Maßnahmen einzuleiten. Was das konkret heißt in den nächsten Tagen, das werden wir sehen. Und da würde ich mir auch kein Urteil zutrauen, ob das eine kleinere Invasion in die Ostukraine zur Befreiung in Anführungsstrichen von Donetsk und Lugansk sein wird oder eine voll ausgebildete territoriale Besetzung der Ukraine im großen Maßstab, das vermag ich nicht zu beurteilen. Nur ich glaube, dass wir ein militärisches Handeln der russischen Seite sehen werden, das wird immer wahrscheinlicher.
Frau Triebel, die erste Antwort müsste dann kommen in der Ukraine selber vom ukrainischen Militär. Ist es darauf gut vorbereitet?
Ja, es kommt darauf an, welches Szenario dann tatsächlich real wird. Also auf eine weitere Eskalation im Donbass ist das Militär vorbereitet. Das ist ja ein Konflikt, den die ukrainische Seite seit 8 Jahren zu ertragen hat. Und dort ist man, denke ich, ganz gut aufgestellt. Man hat natürlich leider, muss ich sagen, ja auch nun schon sehr viele Jahre diese Kriegs- und Kampferfahrung gesammelt. Aber wenn es um eine solche umfassende Operation geht, also tatsächlich eine Invasion vom Norden, vom Osten und dann auch vom Süden, also vom Schwarzen Meer, das würden natürlich die militärischen Kapazitäten der Ukraine sehr schnell überfordern. Also dieses Land, auch eines der ärmsten Länder Europas, hat sehr begrenzte Ressourcen. Also da kommt es sicherlich darauf an, wie die nächsten Tage, die nächsten Wochen sich entwickeln werden.
Herr Thiele, wie könnte dann das weitere Szenario aussehen? Also die ukrainische Armee gilt im Moment als eine der größten in Europa. Ist das richtig so?
Ja, ich rechne nicht mit Krieg, muss ich sagen. Die Ukraine ist ja chancenlos tatsächlich. Häufig wird ja in der Darstellung im Grunde immer die Panzer aufgeführt oder Raketen. Aber de facto ist ja Krieg heutzutage ein hochkomplexes Unterfangen, unter Nutzung von Weltraumassets, der Cyberraum wird genutzt. Und im Grunde geht es um eine Überlegenheit im Antwortzeitverhalten. Dafür hat sich Russland seit 2008 sehr gut vorbereitet, während der Westen das im Grunde bei seinen Fähigkeiten vernachlässigt hat. Also nicht nur die Bundeswehr, sondern es geht ja bis in die Vereinigten Staaten von Amerika mit hinein. Dagegen wird die Ukraine nicht wirken können. Im besten Fall könnten sie im Guerillakrieg ja blutige Interventionen machen, aber das ist ja klein. Und auf der anderen Seite sehe ich die russischen Streitkräfte in ihrer Zahlenaufstellung auch nicht dafür geeignet, die Ukraine insgesamt einzunehmen. Also von daher wird das weitergehen. Russland möchte am Ende des Tages den Objektivitätsverlust des Westens, so wie das Putin sagt, überwinden und eine Diskussionsbereitschaft wiederherstellen. Und das wird nicht mit Krieg erfolgen.
Frau Fomuschewitz, wie lange, glauben Sie, reicht da der Atem von Putin und wie kurzatmig ist im Gegenzug der Westen?
Das ist eben die große Frage, weil im Falle von Russland hat man nicht mit solchen typischen Kosten zu tun, die in westlichen Demokratien mit berücksichtigt werden. Putin ist imstande, diesen Druck, diesen militärischen Druck über längere Zeit aufzuhalten, weil er einfach nicht mit Meinung in der Gesellschaft rechnen muss. Die Kalkulation, die dahinter steht, wird anders gemacht, als das im Westen passieren würde, selbstverständlich. Und insofern kann er auch durch Aufhaltung dieses Drucks, dass man im Westen mit diesem Konflikt mit der Zeit etwas müde wird oder dass die Dringlichkeit, die jetzt von allen anerkannt ist, dass die nachlässt. Insofern kann er mit anderen Karten spielen, als das die westlichen Politiker können.
Markus Keim, kommen wir nochmal auf das militärische Drohpotenzial. Herr Thiele hat gerade gesagt, dass im Grunde der Westen da hinter Russland im Augenblick hinterherhing. Früher war es so, die Supermarkt USA hatte die modernsten Waffen und Russland fährt, in Anführungsstrichen mit Schrott umher. Das ist jetzt völlig anders. Außerdem, wenn die Ukraine angegriffen wird, ist das ja kein Bündnisfall. Also da wird sich die NATO sicherlich auch sehr zurückhalten, da sofort etwas zu machen. Wie ist das Szenario aus Ihrer Sicht?
Also Sie sprechen schon an, der amerikanische Präsident hat ja zu Protokoll gegeben und das auch noch öffentlich, dass die USA nicht militärisch reagieren würden auf einen Angriff der russischen Seite auf die Ukraine, zumindest nicht mit einem Gegenangriff. Natürlich reagieren sie bereits jetzt militärisch durch eine Truppenverstärkung in Osteuropa. Es ist also nicht so, als sei die NATO oder die USA untätig. Aber ich glaube, es gibt nach wie vor keine Klarheit darüber, was eigentlich das politische Ziel ist der russischen Seite. Da scheint es mir doch ein Missverständnis zu geben, auch in der deutschen und westlichen Debatte. Wir denken immer, es ginge um den territorialen Zugewinn durch eine Teilbesetzung oder vollständige Besetzung der Ukraine. Da kursiert häufig das Wort der Wiedererrichtung des sowjetischen Imperiums. Und ich frage mich, ob das nicht unzutreffend ist, ob es nicht um was anderes geht, nämlich um politische Gefolgschaft, um politischen Einfluss in der Ukraine, um die Fähigkeit, den Westkurs der Ukraine zu unterbinden. Und das wäre dann eben das Gegenbegriff zum Imperium, wäre hier Hegemonie. Und ich glaube, das ist das passende Wort. Es geht Russland um eine politische Hegemonialstellung. Und die könnte man vielleicht sogar leichter erreichen durch ein begrenztes militärisches Eingreifen, nicht durch eine vollständige militärische Intervention. Und der entscheidende Punkt, der ist ja gerade schon angesprochen worden, die Kosten wären ungleich kleiner, weil alleine in der Europäischen Union dann kein Einvernehmen hergestellt werden könnte. Handelt es sich denn jetzt um wirklich eine große Invasion, die Sanktionen rechtfertigen würde? Oder ist es nur ein kleiner militärischer Übergriff und man will sich mit Russland nicht schlecht stellen? Also der Kurs der Verwirrung, der Dissonanz, der würde damit weitergeführt werden.
Die These, Frau Triebel, dass sich der Konflikt vor allen Dingen um die Ukraine drängt, um die Gefolgschaft, Hegemonie hat es Herr Keim gerade genannt, würde das aus Ihrer Sicht als Leiterin der Konrad-Adenauer-Stiftung in Charkiw so aussehen?
Ja, also ich möchte da Herrn Keim recht geben. Es geht hier nicht um einen territorialen Zugewinn, weil ich kann mir nicht vorstellen, was der strategische Mehrwert für Russland ist, eine weitere ukrainische Stadt einzunehmen, beispielsweise Kharkiv oder auch Mariupol. Also da sehe ich keinen Mehrwert für die russische Seite. Und wenn man tatsächlich die Sowjetunion wiederbeleben möchte, müsste man schon sehr, sehr viel mehr an Fläche und an Ländern einnehmen. Ich denke, es geht hier darum, die Ukraine weiterhin in der eigenen Einflusssphäre zu belassen oder beziehungsweise zurückzugewinnen. Und es geht darum, dass die Ukraine eben kein demokratisches und kein europäisches Land wird. Und ich gebe auch den Vorrednern und Vorrednerinnen recht, wir haben es hier mit einem hybrid geführten Konflikt zu tun. Und wenn wir uns anschauen, wie dieser Konflikt seit 2014 von Russland in der Ukraine geführt wird, dann sollten wir genau mit solchen Mitteln, ja, auch jetzt wieder rechnen. Das heißt, es werden Vorfälle beispielsweise im Donbass inszeniert, die dann dem Kreml Recht geben könnten, dass die vermeintliche russische Minderheit in der Ukraine einem Völkermord ausgesetzt ist und deswegen die russische Seite nun militärisch agieren muss. Sie muss sich also verteidigen oder den Separatisten dabei helfen.
Was für konkrete Vorfälle sind das? Vielleicht können Sie, sind ja nah dran immer und können uns da vielleicht ein paar Beispiele nennen, dass man sich es besser vorstellen kann.
Ja, wir haben das leider gestern wieder erleben dürfen. In den Morgenstunden wurde ein Kindergarten an der Kontaktlinie beschossen, und zwar von den Stellungen der sogenannten Separatisten, also aus den sogenannten Volksrepubliken heraus in die graue Zone, die aber schon von der ukrainischen Seite kontrolliert wird, mitten in einen noch bewohnten Ort. Der Kindergarten war auch besetzt mit Kindern und Kindergärtnern. Und diese Bilder von diesem zerstörten Kindergarten sind relativ schnell in Russland erschienen mit der Erklärung, dass die ukrainische Seite nun einen Kindergarten in den sogenannten Volksrepubliken beschossen hätte und dass der Beweis sei, dass die Ukraine eben diesen Völkermord an den Menschen im Donbass planen würde. Wiederum in der Ukraine wurden diese Falschmeldungen sofort widerlegt. Und am Nachmittag konnte man dann in russischen Medien nachlesen, dass die Ukraine diesen Angriff auf den Kindergarten nur inszeniert hätte, um einen Vorwand zu haben, nun endlich diese sogenannten Volksrepubliken anzugreifen. Und das sind genau diese kleinen Entwicklungen, also aus unserer Sicht kleinen Entwicklungen, lange keine große Invasion, die dann aber von russischer Seite genutzt werden können, um zu erklären, warum die sogenannten Separatisten einmal jetzt wieder wesentlich mehr Waffen zur Verfügung bekommen haben in den letzten Wochen und vielleicht auch dann das russische Militär dann regulär eingreifen wird. Und wichtig ist immer bei diesem Vorgehen, wir haben begrenzte militärische Aktionen gepaart mit immensen Desinformationskampagnen, nicht nur in Russland, sondern eben auch bei der russischsprachigen Bevölkerung in der Ostukraine.
Desinformation, Herr Thiele, dagegen helfen eigentlich nur Fakten. Wie wichtig wäre es, gerade jetzt in diesem Stadium noch viel mehr an OSZE-Beobachtern zum Beispiel einzusetzen, die wirklich sagen können, es war so oder so?
Ja, eher nicht, würde ich sagen, mit den OSZE-Beobachtern, wobei ich durchaus etwas für Beobachter vor Ort habe. Das gibt immer einen guten Originalton und Beobachtung vor Ort. Aber in der hybriden Kriegführung passieren zu viele Dinge gleichzeitig in Echtzeit, Und was man eigentlich machen muss, man muss moderne Technologie einsetzen, um das, was zu passiert, dingfest zu machen, damit Desinformation im Grunde entlarvt werden kann. Wer macht sie, wie viel macht er, was tut er? Und wenn ich mir das anschaue, wieder nicht nur in der Ukraine, sondern auch in manchen der Nachbarstaaten, dann sitzen dort einsame Menschen, die dann händisch versuchen, was da gemacht wird, aufzuzählen und sind einfach überwältigt von den Fakten. Was gebraucht wird, ist ein Lagebild. Ein Lagebild, das im Grunde diese ganzen Dinge erfasst. Und da hat der Westen geschludert. Das hat er bisher nicht hinbekommen. Das ist im Grunde eine Art technische Errungenschaft mit vielen Analysten, die ständig die Dinge zusammentragen und darstellen. Da hat die EU und die NATO im Grunde auch die Staaten an der Ostgrenze des Bündnisses bzw. der EU allein gelassen. Und das sollte sie dringend beheben, weil wir dann eben auch mit viel mehr Fakten argumentieren können, statt uns ständig vorführen zu lassen.
Markus Keim, haben Sie eine Vorstellung, wie ein solches Lagezentrum, das das alles leisten kann, aussehen müsste?
Ich meine, es gibt ja Zentren innerhalb der NATO, die sich in besonderer Art und Weise mit hybrider Kriegsführung beschäftigen. Die sogenannten Centers of Excellence. Meines Wissens ist eins im Baltikum genau für diese Fragen. Ich muss gestehen, ich kann die Leistungsfähigkeit dessen, dieses Zentrums nicht wirklich beurteilen. Aber was wir ja doch sehen, das ist ja, finde ich, in den letzten Jahren hinzugekommen, dass es nicht mehr nur um Regierungsorganisationen oder einzelstaatliche Organisationen geht, die ein Lagebild vervollständigen können oder die dafür notwendig sind. Was wir doch jetzt gerade in dieser jüngsten Zuspitzung nochmal gesehen haben, die Nutzung von kommerziell erhältlichen Bildern, Satellitenbildern und anderen Bildern. Und das Zweite, was ich auch mal sehr beeindruckend finde, ist Nutzen von sozialen Medien. Also dass es mittlerweile kommerzielle Anbieter gibt, die aufgrund von entsprechenden Aufnahmen von Facebook, TikTok und wie sie alle heißen, aus der Ostukraine in der Lage sind, Truppenbewegungen zu rekonstruieren, die sich dann hinterher auch als wahr herausstellen.
Das müssen natürlich alles viel systemischer erfolgen. Nicht? Also dieses Hybrid Center for Excellence in Helsinki, das schreibt im Grunde kleine Policy-Analysen. Das heißt, das macht so eine Zusammenfassung ja tatsächlich nicht. Dann gibt es noch diese Hybrid Fusion Cell in der NATO. Die wurde lange Zeit als Resterampe, alles, was man nicht einordnen konnte als Information, hat man da reingegeben. Was uns also wirklich fehlt, ist eine systemische Aufstellung. Und hier haben Sie vollkommen recht mit den Social Media. Aber was man da macht, ist, da nutzt man moderne Media Tools und schaut, trackt im Grunde den Verkehr, welche Narrative werden gesprochen, welche Akteure sind da, wie sind die miteinander verbandelt. Also da wird nicht nur ein einzelner Panzer oder was auch immer oder eine Rakete verfolgt, sondern man kann tatsächlich ein großflächiges Bild von Aktivitäten. Wie sind die Besitzverhältnisse von Medien? Russland kauft sehr viele Medien auf in den angrenzenden Staaten und versucht dadurch natürlich durch Nutzung der eigenen Inhalte aus Russland die öffentliche Meinung zu beeinflussen. All diese Dinge, die werden nicht systematisch erfasst und das ist dringend erforderlich. Bitte um Nachsicht für das Reingrätschen.
Gerne, Frau Fomuszewicz, wenn Sie als außenpolitische Expertin aus der polnischen Sicht mal schauen, die Rolle der Medien, wäre das einer der wichtigsten Ansatzpunkte, um zumindest dafür zu sorgen, dass die Öffentlichkeit in der Ukraine, in den umliegenden Staaten, aber auch auf der Welt besser informiert ist und Fake News von richtigen Fakten unterscheiden kann?
Ich würde sogar sagen, dass die Medien eine ganz wichtige Rolle, besonders im Westen, spielen könnten, weil Russland ist ziemlich erfolgreich mit Verbreitung von Narrativen, die diese aggressive Handlungen begründen sollen. Und diese Narrativen werden sehr oft kritiklos aufgenommen im Westen und hier durch gezieltes Angebot an Informationen und an verschiedenen Perspektiven könnte man diesen Narrativen entgegenwirken. Und insofern ist die Rolle der Medien in westlichen Demokratien sehr, sehr wichtig.
Frau Triebel, wie würden Sie die Informiertheit der ukrainischen Öffentlichkeit einschätzen? Das ist ja nun auch unser Beispiel, über das wir diskutieren. 2014 war das Land überrollt, auch von der Annexion der Krim. Jetzt haben wir nach 8 Jahren Krieg und hybridem Krieg auch andere Erfahrungswerte. Sie haben eben erzählt, wie bemerkenswert gelassen, ruhig und resilient, wie es modern heißt, die ukrainische Bevölkerung ist. Ist sie sehr gut in der Lage, Fake News von Fakten zu unterscheiden?
Das ist nicht einfach einzuschätzen. Also die Ukraine ist ja ein Hauptziel russischer Desinformationskampagnen und man merkt durchaus auch dort Erfolge, gerade in der Ostukraine, also in einem Gebiet der Ukraine, was historisch, aber auch wirtschaftlich und lange auch privat sehr eng mit Russland verbunden war und die Menschen es beispielsweise gewohnt waren, russisches Fernsehen zu schauen, merkt man durchaus, dass diese Desinformationskampagnen, die ja durchgängig von russischer Seite Richtung Ukraine gesendet werden, Erfolg haben. Wir haben das in den letzten 2 Jahren bei der Pandemie bemerkt. Also ganz viele Fake News zu Corona, auch zu den Impfungen in der Ukraine, kamen von russischen Quellen. Und die, man kann jetzt nur mutmaßen, zumindest hat das zu einer haben wir eine sehr niedrige Impfquote in der Ostukraine. Und wenn ich auch privat mit Personen spreche, kommen dann schon häufig Argumente gegen eine Impfung oder gegen wissenschaftliche Erkenntnisse zu Corona, die man eben auch aus diesen Fake News findet. Aber das ist natürlich immer sehr, sehr schwierig herauszufinden, welche Wirkung haben überhaupt diese Fake News. Was sich, denke ich, seit 2014 geändert hat in der Ukraine, 2 Punkte. Die Bevölkerung, vor allem in der Ostukraine, haben diese Erfahrung gemacht, dass das große Nachbarland, was eben historisch mit vielen positiven Dingen und Gemeinsamkeiten besetzt war, doch zum Feind geworden ist. Und das hat dazu geführt, dass zumindest Teile in der Bevölkerung sich eher zu einer unabhängigen und auch europäischen Ukraine bekennen. Und der 2. Punkt ist, dass der ukrainische Staat zwar immer noch kein starker Staat ist, aber gewisse Erfahrungen, gewisse Kompetenzen aufgebaut hat, auch wenn es um Cyberabwehr geht, auch wenn es um Desinformationskampagnen geht, mithilfe der Zivilgesellschaft. Beispielsweise können wir jeden Tag nachlesen auf Internetseiten, die Fake News aufdecken aus Russland, was genau dort passiert ist, gerade in den sozialen Medien. Und das merkt man schon jetzt in der jetzigen Krise, dass dieses Land wesentlich stabiler ist als noch 2014. Und das würde ich als den größten Unterschied im Vergleich zu den Jahren 2014 und 2015 beschreiben. Aber wenn wir uns alleine in den letzten Wochen anschauen, welche Cyberangriffe es gab in der Ukraine, auch wie viel Fake News auf einmal zugenommen haben, dann steht dieses Land extrem unter Druck.
Herr Thiele, Sie sind ein Experte für hybride Kriegsführung. Wir haben jetzt viel über diesen medialen Krieg gesprochen. In der vergangenen Woche ging es auch hier in unserer Sendung sehr stark um den wirtschaftlichen Aspekt, Druckmittel, Gas, Energie. Wie sieht es aus mit anderen Druckmitteln innerhalb des hybriden Krieges? Die Geheimdienste, Cyberattacken, kriminelle Akte und Angriffe auf die Regierung selber, Institutionen und auf das Militär?
Ja, Sie haben eigentlich schon viel vorweggenommen. Tatsächlich findet der hybride Krieg in Räumen statt, und zwar in ganz vielen Räumen. Der Wirtschaftsraum, von Ihnen benannt, dazu gehören aber auch im ganz profanen Luft, See und Land. Was viele außer Acht lassen, der Weltraum, der sich ja geradezu explosionsartig als, wie soll ich mal, Leitmedium, als Rückgrat unserer Kommunikation entwickelt, ist erstaunlich. Der Cyberraum, durch den eben viel unserer Kommunikation stattfindet, die Nachrichtendienste, bei denen wir ständig was erleben. Und da können wir eben sehen, in den letzten Jahren, im Grunde 2014 folgende, dass Russland übt mit seinen Nachbarn und dass es aber langsam geografisch ausgreift. Das kommt eben auch bis nach Berlin. Bei uns ist ja, hat ja das BSI sozusagen die rote Lage ausgegeben. Also es brennt an allen Ecken im Cyberbereich. Diese Dinge passieren bei uns. Aber bei uns betrachtet, also bei uns nicht nur in Deutschland, auch in der NATO oder in der EU, wird dieses Themenfeld nicht ressortübergreifend betrachtet, sondern jeder guckt in seine Röhre ein und sagt hier, im Innenbereich ist doch alles in Ordnung, in der Wirtschaft ist doch alles wie immer. Und damit gehen viele diese Dinge unter, aber genau das ist der Plan. Und in diese Falle dürfen wir nicht länger laufen. Wir müssen uns kompetenter aufstellen und wir täten im eigenen Interesse gut daran, unseren östlichen europäischen Nachbarn zu helfen, diese Probleme mit Russland wahrzunehmen und damit umzugehen, weil wir dabei auch lernen, wie wir selbst damit dann umgehen können.
Fehlt uns das Personal, das Putin ohne Probleme hat oder rekrutieren kann, sogar aus dem kriminellen Bereich, wenn er will?
Das Thema Stellvertreter ist ja ein großes. Also wir reden jetzt nur über Russland, aber das können Sie auch über Türkei oder über China reden. Also ich will es nur sagen, das ist vielfältig, ist natürlich auch aus dem Mittleren und Nahen Osten. Also Sie haben da ein vielfältiges Thema. Nein, uns fehlt der Fokus im Augenblick, der Fokus und das Konzept. Und dieses Konzept auf mehr Resilienz, wir haben das ja jetzt bei Corona gerade mit den kritischen Infrastrukturen gesehen, die ganz beliebte Ziele von hybriden Akteuren sind. Dieses Konzept müssen wir jetzt mal langsam entwickeln. Wir dürfen nicht nur immer Aha sagen und besorgt nach Osten schauen, sondern wir müssen uns tatsächlich jetzt darüber Gedanken machen. Wir sind ja ein Hochtechnologieland und was Sie heute haben, ist, Sie haben einen Analysten, der 10.000 virtuelle Kameraden haben kann, die ihm helfen in der Analyse. Also das heißt, wir haben kein Mengenproblem, wir haben wirklich ein Fokusproblem und ein konzeptionelles Problem.
Ich denke, bei dieser hybriden Kriegsführung sollten wir aus westlichen Perspektiven zwei Aspekte besonders betonen. Erstens, der Aufwand, der damit verbunden ist auf Seite von Russland, ist relativ gering und die Effektivität von diesen Mitteln ist hoch. Also man hat viele Vorteile, zum Beispiel die russische Seite mit der artigen Handlungen erzielen kann, dass das einfach nicht aufhören wird. Es wird eher zunehmen und deswegen sind die Vorbereitungen, wie man auf derartige Herausforderungen antwortet, umso wichtiger.
Herr Keim, ist es relativ einfach für Putin, das zu machen?
Nein, es ist aufwendig. Es kostet erhebliches politisches Kapital, militärisches Kapital und finanzielles Kapital. Aber ich glaube, der Befund ist relativ eindeutig, dass wir in den letzten Jahren sehen, eine Art Vordringen Russlands, militärisch, politisch in die europäische Nachbarschaft. Egal, wo man da die Grenze ziehen will, aber der Nahe Osten-Sahelzone gehört noch dazu. Und es ist ganz eindeutig, der Anspruch, der wird eigentlich immer ähnlich formuliert, das ist jetzt Einfluss und Interessensphäre der russischen Politik. Das ist in Mittelosteuropa und im postsowjetischen Raum lauter. Das ist im Nahen Osten ein bisschen leiser. Aber die Grundtendenz ist exakt dieselbe. Und das markiert sozusagen die Vorzeichen der russischen Politik, mit denen wir im Moment umzugehen haben, eine Geopolitisierung der internationalen Beziehungen. Also dass in Kategorien von Raum und Macht wieder stärker argumentiert wird, wohingegen Europa und Deutschland mit Kategorien von Recht argumentiert. Und die entscheidende Frage und die vielleicht unbequeme Frage ist, ob wir uns auf diesen geopolitischen Wettbewerb einlassen. Das deutet sich in der deutschen Mali-Debatte, ohne dass ich das jetzt so weit führen will, zumindest in Argumenten an, die die Verteidigungsministerin gemacht hat, dahingehend zu sagen, von ein paar russischen Söldnern lasse sie sich nicht aus dem Land werfen. Mittlerweile ist sie da ein bisschen vorsichtiger geworden. Aber im Kontext des Mali-Mandates und seiner Verlängerung oder möglichen Verlängerung Ende Mai wird zum ersten Mal tatsächlich sowas diskutiert werden müssen. Was machen wir mit der russischen Militärpräsenz in Mali? Und ich glaube, das ist für die deutsche Politik noch eine ungewöhnliche und unvertraute Fragestellung.
Würden Sie sagen, Herr Keim, dass die Versuche, Russland wieder als eine Großmacht, Supermacht zu reinstallieren, von Putin mit allen Mitteln vorangetrieben wird?
Ich will nicht sagen mit allen Mitteln, aber es wird mit großer Entschlossenheit vorangetrieben. Es wird militärisch vorangetrieben. Wir haben es ja eben verdeckt angesprochen, die erheblichen Modernisierungsprogramme der russischen Streitkräfte seit 2008, die sie in die Lage versetzt haben, diese Operation durchzuführen. In diesem Kontext hat der Einsatz in Syrien als Kampferfahrung, als Testfeld für russische Rüstungsprodukte erhebliche Bedeutung. Und es wurde eben bereits gerade angesprochen, Präsident Putin ist offensichtlich entschlossen, anders kann man das ja nicht lesen, Kosten zu akzeptieren. Wir haben seit 2014 eine Fülle von Sanktionen der USA, der Europäischen Union, die für einzelne Teilbereiche der russischen Wirtschaft, der russischen Gesellschaft durchaus schmerzhaft sind. Aber sie sind, zu einer anderen Schlussfolgerung kann man ja kaum kommen, eingepreist. Sie sind akzeptiert für das überwölbende Ziel. Und dementsprechend bin ich so ein bisschen zurückhaltend, jetzt zu glauben, dass eine erneute Runde von Sanktionen oder Drohgebärden, sei es Mali betreffend, sei es Syrien betreffend, darüber könnte man auch noch sprechen, oder jetzt konkret sei es die Ukraine betreffend, zumindest in kurzfristiger Perspektive einen Sinneswandel in der russischen Politik bewirken können.
Oberst A.D. Thiele, an Sie praktisch auch nochmal die Frage, ist Putin bereit, um jeden Preis sein Großmachtstreben voranzutreiben?
Ja, ich würde das leicht umformulieren nach dem Motto Bang for the Buck. Das heißt, für das Geld, das er hat oder die Mittel, die er einsetzen kann, die Ressourcen, die er einsetzen kann, versucht er ein bestmögliches Ergebnis zu erzielen. Und wir im Westen haben dummerweise die militärischen Instrumente abgewählt. Ich nehme jetzt hier insbesondere Europa und auch die Cyberinstrumente abgewählt. Ich war mit den Amerikanern, ich glaube schon 2012, 13 in Neapel in einer Kooperation. Da haben die schon für Cyber-Tools Ausrüstung für Schiffsbesatzung gemacht. Da haben wir noch lange fabuliert, dass sozusagen offensive Cyberfähigkeiten für uns keine Rolle spielen dürfen. Wir sind also in Europa sehr stark zurück und haben
und die USA? Große,
die USA im Cyberbereich nicht, da sind sie vorne. Sie waren aber nachlässig sozusagen in der Krone der Kampfführung. Das ist die elektronische Kampfführung, mit der man also eben hochtechnische Systeme mit elektronischen Mitteln kaputt machen kann. Das haben wir seit 1990 verschlafen. Da war Kuwait das letzte Mal, wo wir Weltmarktführer waren, die USA. Das ist weg. Die Amerikaner sind jetzt im Bereich der hypersonischen Waffen, der Überschallwaffen hinterher. Da gab es eine Krisensitzung vor einer Woche in Amerika, weil man sich fragt, wie kommen wir wieder hinter Russland und China?
Mit viel Geld, ne?
Mit viel Geld und vierfachem Aufwand. Quanten sind wir zurück hinter China. Also ich will sagen, wir haben eine Situation, die wir 7 Jahrzehnte nicht hatten, nämlich, dass die anderen technologisch vor allen Dingen eben auch bei Waffensystemen voranschreiten. So, und da können die jetzt spielen.
Da haben Putin Sie jetzt eben das
und wir nicht.
Da haben Sie eben das C-Wort genannt. China, ja. Wirklich eine Weltmacht und Putin möchte sich da gerne assoziieren, sein Freund Xi. Die Frage ist, wie weit ist dort tatsächlich die Überlegenheit ausgeprägt? Wie weit wird da mit hybridem Krieg gearbeitet und können die das noch besser als Putin?
Die können es viel besser als Putin, also wenn ich da gleich reingrätsche, die können es viel besser als Putin. Warum? Weil sie sich technologisch so aufgestellt haben. Ich habe das in 20 Technologien untersucht, in aller Tiefe und Breite mit 27 Ländern. Bei uns war auch Kanzleramt und BSI und sowas alles dabei, also wirklich ganz, ganz breit in aller Tiefe. Die Chinesen stellen sich entweder bei Halbleitern auf im Bereich von Cyber, künstliche Intelligenz sind sie wahrscheinlich auch schon vorangeschritten, quantendramatisch weiter, vor allen Dingen in der Implementierung, nicht so sehr in der Forschung, sodass wir ab 2030 beginnt so eine Art technologischer Weltherrschaft Chinas haben werden. Ich überzeichne das vielleicht ein bisschen, aber das ist die Tendenz, in die es hingeht. Und das üben die natürlich genauso, wie die Russen das mit ihren Nachbarn machen, üben das die Chinesen mit ihren Nachbarn im südchinesischen Meer, disziplinieren sie. Sie disziplinieren ihre eigene Bevölkerung. Und jetzt kommt Wirtschaft dazu, weil jetzt gerade auch die Wertschöpfungsketten weltweit umgebaut werden, werden die natürlich unsere Zulieferer, unsere europäischen oder deutschen Zulieferer auch gleich mit disziplinieren. Das heißt, die werden sich darauf einlassen müssen oder aber kein Geld verdienen in der Richtung. Also das ist eine richtig große Kiste und Putin hat sich da eben regional gut aufgestellt, in seiner Sicht gut aufgestellt und wir waren fahrlässig. Das ist mein Punkt hier, nicht? Wir waren fahrlässig und haben die Chance gegeben, uns zu erpressen. Und da müssen wir ran an das Thema.
Was bedeutet das nun, Herr Keim? Die sehr vorangeschrittenen Chinesen, auch Russen, dann die verschlafenen Europäer, haben überhaupt keine Chance?
Ich würde den Eindruck einen Tick relativieren wollen. Also natürlich hat das mit einer technologischen Entwicklung zu tun und technologischer Überlegenheit der chinesischen Seite. Aber es gibt doch auch Elemente dessen, was wir hybride Kriegsführung nennen. Da kann man darüber streiten, ob das jetzt ein glücklicher Ausdruck ist, häufig verstellte Entwicklung, worum es eigentlich geht. Aber mein Punkt ist, dass Elemente davon doch uralt sind. Also Desinformation, Propaganda, das, was jetzt im Kontext des Ukraine-Konflikts als False Flag Operation beschrieben wird.
Brunnenvergiftung.
Richtig, können wir auch.
Brunnenvergiftung, ganz altes Thema.
Ganz altes Thema. Oder tatsächlich die Inszenierung der deutschen Wehrmacht am Sender Gleiwitz 1939, um einen Kriegsgrund mit Polen herbeizuzaubern, in Anführungsstrichen. Und das ist vielleicht das sozusagen ein Befund, der für die Hörerinnen und Hörer interessant ist, dass wir jetzt eigentlich mit einer wilden Mixtur von unfassbar neuen Elementen zu tun haben und unfassbar alten Elementen. Und das macht es, glaube ich, oder ist ein Grund dafür, weshalb es für die deutsche und europäische oder westliche Sicherheitspolitik so schwer ist, damit umzugehen. Weil natürlich gibt es bestimmte Bedrohungsszenarien, Strategien, damit umzugehen. Und man geht natürlich immer davon aus, aus dem letzten Krieg für den nächsten zu lernen und sozusagen so eine lineare Entwicklung zu antizipieren. Und wir stellen fest, die russische Seite greift zum Teil in die Mottenkiste. Und das meine ich gar nicht böse oder abwertend. Man kann ihm ja fast was Bewunderndes abgewinnen, dahingehend, wie kreativ und multidimensional die russische Seite hier operiert.
Man könnte zynisch sagen, Krieg, Frau Trebel, Kriegsspiele?
Ich darf vielleicht noch eine andere Perspektive einbringen.
Ja, gerne.
Gerade das Beispiel der Ukraine könnte doch uns auch zeigen, dass diese hybride Kriegsführung von Russland gar nicht so erfolgreich ist, wie wir immer denken. Mhm. Denn schauen Sie sich einmal an, was 2014 alles versucht wurde, um einen viel größeren Teil des Landes zu destabilisieren, sogar die Hauptstadt. Und es hat nicht geklappt. Und damals waren sehr viele Personen ohne Abzeichen und mit Bussen aus Russland in vielen ostukrainischen Städten anwesend, die dann vermeintlich als die prorussische Bevölkerung der Ukraine auf der Straße demonstriert haben. Das hat nicht geklappt. Und das hat sogar in einem Land und in einem Moment nicht geklappt, in dem der ukrainische Staat unglaublich schwach und instabil war. Und das finde ich eigentlich an dem Beispiel der Ukraine so interessant. Also ein Land, was wirklich auf vielen Ebenen einfach zu besiegen war und bis heute auch noch sehr, sehr viele Defizite hat. Und trotzdem hat die russische Seite eigentlich gar nicht so viel erreicht. Und die Ukraine hat es in den letzten 8 Jahren zumindest zu einer gewissen Stabilität geschafft, auch mit europäischer Unterstützung. Deswegen, vielleicht ist ja das Beispiel der Ukraine auch ein Beispiel dafür, dass wir durchaus der russischen Strategie etwas entgegenzusetzen haben. Und dass diese Strategie auch ihre Grenzen hat.
Ist diese innere Stabilität, Frau von Moschewitz, also die Resilienz der Menschen, die offensichtlich auch gewachsen ist, also ein Mittel gegen den Irrsinn der hybriden Kriegsführung?
Ja, sicherlich. Und am Beispiel der Ukraine sieht man, wie groß die Rolle ist, die gesellschaftliche Faktoren spielen, weil es gab in der Ukraine diesen wesentlichen Wandel in der Einstellung der Bevölkerung zu dem Staat, zu der Souveränität. Und insofern kann man sagen, dass eigentlich war das auch ein Effekt, der sicherlich von der russischen Seite nicht gewünscht war, dass das, was eigentlich diese ukrainische Staatlichkeit unterminieren sollte, hat auch zu gewissen Prozessen geführt, die diese politische Gemeinschaft auch langfristig stärken könnte.
Also am Ende wollen die Menschen auf der Welt kein neues Wettrüsten. Frage in die Runde. Was wollen die Menschen? Und entscheiden sie das am Ende dann doch?
Wenn ich das für die Ostukraine zumindest sagen darf, aus meinen vielen Gesprächen vor Ort, die Menschen dort möchten vor allem Frieden und Stabilität. Und das können sie nach den Erfahrungen der letzten 8 Jahre nicht mehr vom großen Nachbarland erwarten. Und deswegen orientieren sie sich eher an eine unabhängige Ukraine. Und ich denke, ohne jetzt pathetisch zu klingen, ich glaube, eine erfolgreiche Gegenstrategie des Westens, die mir immer wieder auch in der Ostukraine begegnet, ist das Versprechen nach Demokratie und Freiheit. Denn das führt zumindest bei der jüngeren Generation der Ukrainer und Ukrainerinnen tatsächlich dazu, so eine gewisse Resilienz aufzubauen gegen Fake News, gegen bestimmte Interpretationen. Und das schafft natürlich Motivation, auch das eigene Land zu verändern und zu gestalten.
Herr Markus Keim, wenn die jungen Menschen dieses vor allen Dingen wollen, frei leben, ihre Chancen im Leben entwickeln, ihr Leben leben können, auch in Russland, der Russischen Föderation. Ist das jetzt im Grunde das letzte Zeitfenster für Putin bei dem anstehenden demografischen Wandel, auch seinem eigenen zunehmenden Alter, jetzt nochmal etwas aus der Mottenkiste zu machen, analog zum Wettrüsten zu machen, bevor seine junge Bevölkerung sagt, das wollen wir alles nicht mehr?
Oh, ich traue mir nicht wirklich zu, die soziologische Entwicklung in Russland einzuschätzen. Da müsste man, glaube ich, Meinungsumfragen heranziehen. Und wenn ich das richtig verstehe, sind die in Russland in den letzten Jahren immer unzuverlässiger geworden. Aber ich finde die Frage oder die Zielrichtung Ihrer Frage eine ganz wichtige. Die kann man ja auf Russland anwenden, gleichermaßen wie auf die Ukraine. Wir haben natürlich eine Tendenz, aus nachvollziehbaren Gründen immer auf die Regierung zu schauen. Aber letztlich ist doch eine schleichende Entwicklung unverkennbar und unabweisbar, dass ich in einer jüngeren Generation, in einer urbanen Bevölkerungsschicht, letztlich doch westliche Standards, westliche Werte durchsetzen. Ich würde fast eine Wette annehmen, wenn man in Russland eine Straßenumfrage machen würde, wo die betroffene Person lieber leben möchte, in Moskau oder in Paris, dann wird die Antwort wahrscheinlich eher Paris sein, aus vielfältigen Gründen. Man sieht das ja auch daran, dass die verbliebenen russischen Minderheiten in den baltischen Staaten überhaupt keine Anstalten machen, nach Russland zurückzukehren. Die sind froh, dass sie in der EU sind. Und wenn man diese Entwicklung für Russland und für die Ukraine gleichermaßen jetzt nochmal 20 Jahre weiterdenkt, so ein Durchsickern westlicher Werte, westlicher Prinzipien, dann könnte sich das Geopolitische, was ich eben beschrieben habe, die Geopolitisierung der Welt vielleicht als Strohfeuer entpuppen und der Westen hat vielleicht doch nicht verloren. Was der Westen jetzt im Moment denkt, und das ist auch, glaube ich, schwer dagegen zu argumentieren, aber vielleicht ist es tröstlich und hilfreich, vielleicht mal kurzfristige Entwicklungstendenzen von ganz langfristigen Entwicklungstendenzen abzuschichten.
Herr Thiele, Frieden und Freiheit, wenn das das ist, wonach Menschen dann streben, was sie sich wünschen, dann sind die Waffen ja irgendwann weniger attraktiv. Wie sehen Sie meine Frage? Ist das jetzt gerade das Zeitfenster für Putin, sowas nochmal zu machen, bevor seine Bevölkerung ihm etwas anderes abverlangt?
Ja, ich bin da skeptisch. Ich möchte dann gerne auch auf einem positiven Ende auf einer positiven Bemerkung enden. Aber der Grundpunkt ist, es sind ja nicht nur die Staaten, die hybrid agieren. Es sind ja auch Wirtschaftsunternehmen. Wenn wir mal die beiden größten Datenkraken nehmen, das sind Amazon und Alibaba, noch vor den Vereinigten Staaten und China, die sich im Micro-Targeting, also in der Steuerung von Individuen ausüben und immer besser werden. Wir merken das im Wesentlichen über unser Kaufverhalten, aber es geht natürlich auch um unser soziales Leben an der Stelle. Und gerade junge Menschen sind da sehr affin an der Stelle. Dann sehen wir, dass das ist schon eine große Hausnummer, mit der wir zu tun haben. Und Putin hat sich sozusagen im Windschatten dieser großen Entwicklung jetzt gerade aufgestellt, um davon sich einen politischen Vorteil für Russland und seine eigenen Ambitionen zu machen. Wir müssen und müssen natürlich darauf hoffen, dass Menschen etwas anderes wollen. Das ist sozusagen jetzt das positive Ende. Aber wir müssen ihnen auch die Chance geben, sie dazu zu befähigen. Und das bedeutet, also wenn Sie mal in so ein Land wie Deutschland gucken, anders als in Estland oder Litauen, wir müssen ihm eben auch die Digitalisierung in der vollen Breite geben, vom Schutz bis zu den Möglichkeiten. Dann kann das besser klappen, damit auch kompetent umzugehen mit diesen ganzen Gefährdungen, Gefahren, die da kommen. Da ist noch ein großer Nachholbedarf. Aber die Menschen sind unser Asset, nicht? Das ist unsere Stärke und wir wollen das Freiheitsstreben und darauf würde ich dann auch enden wollen.
Wenn man die Menschen fragen würde, wollen die sicher jetzt keinen heißen Konflikt um und in der Ukraine, kommen wir auf diesen nochmal zurück und welche Lösungsmöglichkeiten es denn gäbe. Dreh- und Angelpunkt ist ja immer wieder in den Diskussionen die NATO-Osterweiterung, die Putin nicht passt, die er vielleicht am liebsten zurückdrehen würde. Wie sehr könnte man ihn vielleicht doch wieder als Partner zurückholen? Könnte man die strategische Partnerschaft wiederbeleben, sogar mit der Aussicht, irgendwann Russland in die NATO doch mit reinzuholen? Das war ja mal ein Thema, Frau von Moschewitz.
Ich würde gerne hier eine Perspektive betonen, die in deutscher Debatte eigentlich nicht oft berücksichtigt wird. Und nämlich in der aktuellen Diskussion über die Osterweiterung wird sehr viel über die der Wahrnehmung von Seiten Russlands gesprochen. Wird sehr viel über den Willen der Staaten, die beigetreten sind. Was mir so ein bisschen fehlt in dieser Diskussion, ist auch die Anerkennung, dass diese Osterweiterung aus der Perspektive Deutschland eine Erfolgsgeschichte ist. Weil was man erzielt hat, ist die Erweiterung der Stabilitätszone bis zum Baltikum. Und das ist etwas, wovon Deutschland profitiert hat. Und das hat nicht nur sich positiv auf die Entwicklungschancen der deutschen Wirtschaft, aber auch auf die politischen Handlungsmöglichkeiten von Deutschland ausgewirkt. Also ich würde mich freuen, wenn es in der deutschen Debatte über diese Osterweiterung des Bündnisses auch dieses Element betont wird, dass es auch im Interesse von Deutschland stattgefunden hat.
Meine Herren, zu dem Punkt vielleicht noch mal gleich eine Reaktion. Herr Thiele.
Tatsächlich, bin ich ganz dagegen. Warum? Ich berichte jetzt von einem Gespräch. Wir sind im Jahr 1991, ich bin beim NATO-Oberbefehlshaber. Wir machen die ganzen ersten Besuche in Polen, Ungarn, Tschechoslowakei damals noch und so weiter. Übrigens auch Kiew mit der Frage, könnte es sein, dass die Ukraine mal eines Tages selbstständig ist. So. Der Oberredenschreiber, ich bin Private Office des Oberbefehlshabers, der Oberredenschreiber sagt zu mir, ist das nicht großartig, wir haben den Kalten Krieg gewonnen, Deutschland ist ein besonderer Gewinner. Ich antworte, ich bin natürlich auch besonders dankbar für diese deutsche Einheit tatsächlich, das war mir ganz wichtig in meinem Leben und ganz tolle Errungenschaft. Jetzt kommt aber der Punkt, wir haben etwas verloren, nämlich Stabilität. Wir hatten eine kalte Kriegsstabilität, keine schöne Stabilität, aber in irgendeiner Form eine, mit der wir uns alle zurechtgefunden hatten, die berechenbar war in irgendeiner Form. Diese war weg und diese haben wir genau nicht geschafft wiederherzustellen, zumindest nicht unter der Beteiligung Russlands. Und das ist genau der Kern der Krise, die wir jetzt haben, weil es diese Stabilität nicht gibt. Deswegen gibt es auch die Ukraine-Krise. Ich denke nicht, dass Russlands Ziel die Ukraine ist, sondern Russlands Ziel ist die Stabilität gegenüber dem Westen, das heißt Europa und den USA.
Also ein Gleichgewicht der Kräfte wiederherstellen im Wettrüsten wie in den 70ern?
Kann man es doch muss nicht kein Wettrüsten sein, aber es muss sozusagen das Sicherheitsempfinden wahrgenommen werden. Und genau das sprechen wir ja Putin immer wieder.
Wie kann das konkret aussehen, Herr Thiele? Ja, und das Militär muss ja wohl eine Rolle spielen.
Genau, aber der Grundpunkt ist, also jetzt wird es ganz, ganz böse, aber ich sage es trotzdem, in der DNA von Demokratien liegt Regime-Change, also der Wechsel von Regierung. Warum? In unserem Wertesystem sind ja Autokraten nicht wirklich etwas, was wir halten und stabilisieren wollen. Deswegen fühlen sich Autokraten natürlich von demokratischen Regimen, Staaten, die sozusagen Zug um Zug Demokratie und Freiheit weiterbringen wollen, bedroht. So, wie kann man jetzt also zwischen demokratischen Staatenbündnissen und einem autoritären Regime Stabilität hergestellt werden, indem beide Seiten ein Stück weit zurücktreten? Das ist eigentlich tatsächlich aus meiner Sicht des Pudels Kern, an dem wir bislang scheitern. Stattdessen, ich erinnere mich daran, 1990 haben die Amerikaner schon frühzeitig sofort Spezialkräfte nach Georgien geschickt, also genau das Gegenteil, oder Bundeswehrsoldaten üben Marine an der Krim. Warum, um Himmels Willen? Nicht? Also die verstehen, früher hatten wir 350.000 dicht bei Berlin stehen, Soldaten, russische Soldaten, die wir dann hinaus komplimentiert haben bis nach Moskau. Und jetzt stehen wir da vorne. Das ist das Problem, an das wir ran müssen, mit dem wir auch das Ukraine-Problem lösen können.
Jetzt bitte konkret, Herr Thiele, Sie sagten ein bisschen zurücktreten. Also sollen die NATO-Posten bitte mal wieder zurückrücken?
Wir sollen das machen, was auch im NATO-Vertrag steht. Ich meine, das wird ja auch häufig überzeichnet. Wir wollen ja keine Krisen importieren. Wir wollen sozusagen einen Zugewinn an Sicherheit. Wir haben zum Beispiel auch wieder 1991 den baltischen Staaten, auch Polen, Ungarn, Tschechien, dringend davon abgeraten, sofort Mitglied in der NATO zu werden, weil wir sie nicht schützen konnten. Und das ging dann erst später mit der schwächer werdenden Russland, wurde das möglich, das zu tun.
Jetzt mal
das
konkret zum Baltikum. Also wenn wir jetzt zurückziehen würden vom Baltikum, wäre das Baltikum das Erste, was sich Putin schnappen würde? Davor haben die dort Angst.
Nein, ich rede jetzt gerade in der Spitze bis Georgien. Die Grundfrage ist, was machen NATO-Soldaten an den Grenzen Russlands. Das ist jetzt nicht für mich nicht die baltischen Staaten. Da haben wir natürlich auch eine Grenze. Aber das ist dann auch, wie soll ich mal sagen, moderat auch von den Stärken. Aber das ist natürlich schon in der Ukraine. Auch die Raketenabwehrsysteme, die wir scheinbar gegen Iran gemeinsam aufbauen wollten, richteten sich immer gegen russische Potenziale. Also da kann man viel tun, indem man einfach aus der Nachbarschaft Russlands mit Streitkräften der NATO, auch der USA, nicht so aktiv auftritt, wie man das bisher gemacht hat. Und trotzdem kann man natürlich die Ukraine unterstützen, was wir auch tun, gesellschaftlich, wirtschaftlich, was ja auch ganz wichtig ist. Also da gibt es viele Dinge. Aber unser Militär ist da fehl am Platz.
Markus Keim, ein Kommentar von Ihrer Seite dazu?
Ja, ich glaube, man muss im Moment relativ bescheiden sein. Den Weg haben die letzten Gespräche zwischen den USA und der russischen Seite ja schon gewiesen, dass es jetzt darum geht, und das weist schon ein bisschen in die Zeit des Ost-West-Konfliktes zurück, nicht große neue geopolitische oder ordnungspolitische Entwürfe vorzulegen, sondern eher im Kleinen zu bleiben. Und an was ich denke, sind konkret die Interessensbekundung beider Seiten an militärischer Deeskalation und an der sozusagen Wiederentdeckung von scheinbar vergessenen Maßnahmen, den vertrauens- und sicherheitsbildenden Maßnahmen, die ja vor allen Dingen der militärischen Deeskalation dienen sollen. Also konkret Zusagen, Transparenz über Manöver herzustellen, also anzuzeigen, wer übt, wo geübt wird, welche Waffengattung übt, um Missverständnisse zu vermeiden. Die nächste Frage wäre, die Stationierung von bestimmten Waffensystemen transparent zu machen oder gegebenenfalls zu vermeiden. Der dritte Bereich wäre, auch das wird ja ganz vorsichtig wiederentdeckt, letztlich der Bereich Abrüstung und Rüstungskontrolle mit entsprechenden Vereinbarungen, Waffensysteme an bestimmten Punkten nicht zu stationieren. Das ist alles wenig tröstlich, weil die Konfrontationsstellung, über die wir gerade uns unterhalten haben, zwischen dem Westen und Russland geht damit nicht weg. Aber sie wird managebar, wie ich das mal ausdrücken würde. Und das scheint mir im Moment vielleicht das Wichtigste zu sein.
Zum Schluss unserer Sendung möchten wir noch mal zu Frau Triebel gehen. Frau Triebel, Sie sind in der Ostukraine die Vertreterin der Konrad-Adenauer-Stiftung. Für den akuten Konflikt, aber auch mit Blick auf die Zukunft und auch die Entwicklungen, die Sie in den letzten Jahren in der Ukraine beobachtet haben, was wünschen Sie sich, was halten Sie für richtig?
Ja, also auf jeden Fall ist es ganz, ganz wichtig, dass auch in Deutschland und insgesamt im Westen das Bewusstsein geschärft wird, dass diese jetzige Krise nicht in ein paar Wochen vorbei sein wird. Wir haben es hier, denke ich, mit langfristigen Entwicklungen und vor allem mit einem langfristigen Destabilisierungsversuch Russlands in der Ukraine zu tun. Und das kann uns noch sehr, sehr lange beschäftigen und auf ganz unterschiedlichen Wege, ob nun militärisch oder in der hybriden Kriegsführung. Natürlich ist es auch für die Ukraine ganz entscheidend, dass wir Stabilität in Osteuropa erreichen, dass dieses Land sich in Frieden weiterentwickeln kann. Und ohne dabei aber natürlich die ukrainischen Sicherheitsinteressen zu vergessen. Und das ist natürlich jetzt diese große Herausforderung, auch in den Verhandlungen zwischen Russland und der NATO und Russland und den USA. Wie kann man diese Maximalforderungen der russischen Seite eigentlich überhaupt mit den ukrainischen Realitäten kombinieren? Und da möchte ich nur noch mal dafür sensibilisieren, dass man auf westlicher Seite sich genau bewusst ist, welche Implikationen das für die Ukraine hat. Beispielsweise, dass der Vorschlag, das Land sollte neutral werden, das wird kaum mit einer ukrainischen Regierung zu machen sein, denn dieses natürlich hat die Ukraine ein sehr großes Misstrauen gegenüber jede Vereinbarung mit Russland. Und gleichzeitig muss man, denke ich, auch kreativ sein in der Konfliktlösung. Eine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine ist sehr unwahrscheinlich, aus verschiedenen Gründen. Aber vielleicht wäre eine weitere Annäherung an die Europäische Union ein Ausweg für die Ukraine. Denn diese Möglichkeit, diese Annäherung und vielleicht auch ein Beitritt würde zur wirtschaftlichen, politischen und gesellschaftlichen Stabilität beitragen, wäre aber trotzdem nicht ein solcher Dorn im russischen Auge sozusagen. Also vielleicht wäre das auch eine Möglichkeit für die Ukraine. Ja.
Vorschlag von Brigitta Trebel, der Osteuropa-Historikerin und Leiterin des Auslandsbüros der Konrad-Adenauer-Stiftung in Charkiw, der zweitgrößten Stadt der Ukraine. Danke, dass Sie mitgemacht haben beim Wortwechsel in Deutschlandfunk Kultur. Mit ihr diskutierte Oberst AD Ralf Thiele, der Präsident des Netzwerks Eurodefense Deutschland, Markus Keim von der Stiftung Wissenschaft und Politik und Ryszarda Formoszewicz, die Expertin für Außenpolitik am Polnischen Institut für internationale Angelegenheiten in Warschau. Ihnen allen ganz herzlichen Dank für die Diskussion hier bei uns. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend.